Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen heute hier in der Jüdischen Volkshochschule bei unserer Veranstaltung mit Jörg Renzmann über das Thema die unterschätzte Gefahr der Hisbollah. Ganz kurz, ich stelle mal Herrn Renzmann kurz vor. Herr Renzmann ist Programmdirektor des Mid-East Freedom Forum Berlin. Als solcher ist er auch verantwortlich für die Bildungsprogramme, die das Mid-East Freedom Forum Berlin anbietet. Und zu dem Thema möchte ich noch darauf hinweisen, als wir seinerzeit Veranstaltungen geplant und auch in unserem Programm Herbst angekündigt hatten, wussten wir nicht, wie sich hier die Situation entwickeln würde. Wir wussten nicht, dass der Oberterrorist Soleimani ausgeschaltet werden würde. Wir wussten nicht, dass die iranischen Revolutionsgarden eine ukrainische Passagiermaschine abschießen würden. Und diese Fakten sind auch nicht unerheblich, weil die Hisbollah natürlich direkt abhängig vom Iran ist, wird auch Herr Renzmann gleich darlegen. Deswegen, ich glaube, die Situation, das Thema ist heute aktueller, als wir es seinerzeit gedacht haben. Und ich bitte Sie alle um die Aufmerksamkeit und ich erteile Herrn Renzmann das Wort.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Sigi. Auch einen schönen guten Abend von mir, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich heute Abend, wie ich sagen kann, einmal mehr hier bei Ihnen zu sein. Ich war ja schon öfter zu Gast hier in der Jüdischen Volkshochschule zu verschiedenen Themen. Heute wird es um eine der, wie wir vom MFFB finden, großen, immer noch bestehenden Herausforderungen auch für die bundesdeutsche Innen- und Außenpolitik gehen, die vernichtungsantisemitisch organisierte Terrororganisation Hisbollah. Ich werde Ihnen kurz erläutern, was heute Abend auf Sie zukommt. Ich hoffe, es wird ein sowohl sehr instruktiver wie spannender Vortrag und ich freue mich insbesondere auf die Diskussion anschließend mit Ihnen. Wir werden nämlich gegen Ende meines Vortrages auch die Fragen hoffentlich gemeinsam besprechen, die in gewisser Weise politisch gewendet noch vor uns liegen. Das werde ich aber im Einzelnen auch Ihnen erläutern. Sigi hat jetzt ein paar Aspekte benannt, warum das Thema nach wie vor aktuell und wichtig ist, aufgrund jüngerer Ereignisse. Wir haben ja nun in der Tat innenpolitisch den einen oder anderen Fortschritt gemacht. Auch darauf werde ich nochmal eingehen und die Frage diskutieren wollen, wie schaut es dazu aus? Die Vorschläge liegen auf dem Tisch. Wer muss sich wie bewegen aus meiner Sicht? Und was wäre vielleicht noch ergänzend zu tun. Bevor wir aber zu diesen sehr praktischen und spannenden Fragen kommen, werde ich versuchen, Ihnen einen möglichst konsistenten Überblick über Geschichte, Politik und vor allem, weil das sehr zentral ist, Ideologie dieser Organisation geben. Das heißt, wir werden uns ein bisschen mit Geschichte auseinandersetzen, den Zielen. Dann werde ich versuchen, eben die sehr auf dem Tisch liegende Verbindung hierher nach Europa darzustellen und zu guter Letzt vor allem auch auf Verhältnisse hier innerhalb der Bundesrepublik Deutschland eingehen, denn das ist ja sicherlich das, was uns sehr, sehr interessiert. Meine Damen und Herren, die Organisation Hisbollah als, wie gesagt, vernichtungsantisemitisch orientierte Terrororganisation ist eine globale Terrororganisation, eine Organisation, die sich die Vernichtung Israels sehr primär zum Ziel gesetzt hat und vor allem und daher eine Bedrohung sowohl für jüdisches Leben innerhalb Israels als auch außerhalb Israels ist. Sie ist darüber hinaus, und auch das ist für uns ein sehr wichtiger Aspekt, ebenso eine Bedrohung für unter anderem hier auch in der Bundesrepublik lebende und aktive iranische Oppositionelle, die sich politisch gegen das iranische Regime engagieren. Und das ist, wie wir aus der Vergangenheit wissen, durchaus lebensgefährlich. Das heißt, die Hisbollah hat zwar primär sicherlich das Ziel, jüdische und israelfreundliche Ziele anzugreifen, aber sie ist auch immer wieder darauf fixiert, überhaupt zivilgesellschaftliche Aktivitäten in Verbindung mit den iranischen Revolutionsgarden, Sigi hatte das schon erzählt, ebenfalls anzugreifen, um so etwas wie Opposition, vor allem iranischer Oppositioneller in Europa, massiv zu behindern. Darauf werde ich auch noch ein bisschen ausführlicher eingehen, damit dieser Aspekt, wie das manchmal geschieht, nicht unter den Tisch fällt. Die Hisbollah, meine Damen und Herren, ist Anfang der 80er Jahre, 1982, im Libanon gegründet worden, und zwar von Anbeginn an auf iranischen Druck hin und mit iranischer Hilfe. Das heißt, seit Anbeginn dieser, wenn Sie so wollen, Organisationsgeschichte der Hisbollah im Libanon, im Südlibanon, ist eine Trennung zwischen dem Iran und dieser Hisbollah immer und rein künstlich gewesen. Die Hisbollah ist, was ihre gesamte Organisationsstruktur angeht, abhängig vom iranischen vernichtungsantisemitisch orientierten Regime in Teheran. Was bedeutet, dass die Befehle etwa zu, ich sage mal, Auslandsaktivitäten, das schließt jetzt hier Terroranschläge ausdrücklich mit ein, immer und grundsätzlich von Teheran aus befohlen bzw. speziell mit Teheran abgestimmt werden. Hassan Nasrallah, der Generalsekretär Hisbollah, ist ein direkter Stellvertreter des obersten iranischen Revolutionsführers Khamenei. Das heißt, diese Verbindung ist personell und organisatorisch sehr, sehr eng. Sowohl das iranische Regime, und das setze ich jetzt inzwischen auch als bekannt voraus, als auch das Hisbollah eint eben, die Hisbollah eint das Ziel, Israel zu vernichten, Israel als jüdische politische Souveränität, die größte Ansammlung von jüdischem Leben weltweit. Das ist ein primäres Ziel, um Ihnen vielleicht mal rein materiell eine Dimension zu verdeutlichen. Jetzt und im Augenblick sind nach übereinstimmender Expertenmeinung aus dem Südlibanon heraus so etwa 100 bis 120.000 Raketen auf Israel gerichtet. Sie können sich vielleicht vorstellen mit diesem Vergleich, das ist mehr Raketenarsenal als sämtliche NATO-Staaten zusammen besitzen, mit Ausnahme der Vereinigten Staaten. Das ist eine sehr, sehr existenzielle, im Wortsinn existenzielle Bedrohung jüdischen Lebens und des israelischen Staates. Ich hatte davon gesprochen, dass die Hisbollah selber in ihren Befehls- und Organisationsstrukturen direkt abhängig von iranischen Direktiven ist. Und sie ist es nicht nur im soziologisch-organisatorischen Sinne, wenn Sie so wollen. Sie zerfällt übrigens auch nicht, wie das gerne behauptet wird, in getrennte Flügel, etwa einen politischen oder militärischen Flügel. Darauf werde ich auch später noch mal etwas genauer eingehen. Auf jeden Fall aber ist sie bis heute und ganz stark abhängig vom Iran, vom iranischen Regime. Und das betrifft vor allem und primär die Finanzierung. US-amerikanische Experten sind der Meinung, dass die Hisbollah über ein jährliches Budget von etwa 1,1 Milliarden US-Dollar verfügt. Das ist nicht so ganz wenig, wenn man sich das mal versucht klarzumachen. Davon kommen etwa 700 Millionen aus dem Iran direkt. Etwa 300 Millionen wiederum stammen dann auch aus Waffen und vor allem aus Drogengeschäften, die, um das hier vorwegzunehmen, vor allem und in erster Linie Europa und Südamerika betreffen. Die restlichen 100 Millionen setzen sich zusammen aus Spenden von libanesischen Unternehmen, hauptsächlich im vom Libanon aus betrachteten Ausland und auch aus entsprechenden Erpressungen der libanesischen Community im Ausland. Zum jetzigen Zeitpunkt, meine Damen und Herren, ist diese Terrororganisation als Terrororganisation in ihrer Gesamtheit auf Terrorlisten gelistet, national etwa unter anderem in Kanada, Israel, den Vereinigten Staaten, Großbritannien, aber auch etwa von der Arabischen Liga, sehr bemerkenswert, dem Golf-Kooperationsrat ebenfalls. Das bedeutet, dass auch in arabischen Staaten, in den verschiedenen arabischen Nationen eine große Sensibilität gegenüber dieser Bedrohung der Hisbollah konkret und im Allgemeinen natürlich auch gegenüber der Bedrohung vom iranischen Regime, Stichwort etwa Saudi-Arabien, Jemen etc., ausgeht. Ich möchte auf ein oder zwei Punkte hinweisen aus der Geschichte der Hisbollah heraus und der Ideologie, die mir aus meiner Sicht bis heute als besonders wichtig erscheinen, weil sie neben den Finanzen, die ich jetzt angesprochen habe, diese Zielrichtung und Dimension nochmal deutlich machen. Sowohl was das iranische Regime in Teheran angeht, als auch was die Hisbollah im Libanon angeht, was Nasrallah auch persönlich und seine Gefolgshaber angeht, müssen wir davon ausgehen, dass es in beiden Fällen um eine vernichtungsantisemitisch motivierte Ideologie geht. Immer wieder, und das gilt übrigens auch speziell für die Hisbollah, nicht nur für das iranische Regime, finden wir Beispiele für Holocaustleugnung als eine der herausgehobenen Punkte eines Antisemitismus. Die Holocaustleugnung ist ja bekanntermaßen, hoffe ich inzwischen, auch für das iranische Regime geradezu ein ganz wichtiger Punkt. Und so finden wir entsprechende Äußerungen, und es ist vielleicht weniger bekannt, auch unter Hisbollah, Gefolgsleuten und hohen Kommandeuren. Das heißt, wir haben es auch in der, wenn Sie so wollen, Personifizierung unter diesen Befehlshabern mit überzeugten Antisemiten zu tun. Und hier haben wir einmal mehr das Beispiel, und das sollten wir eigentlich aus der deutschen Geschichte hier besonders gut kennen, dass wir es mit einer Vernichtungsideologie zu tun haben, die tatsächlich handlungsleitend ist. Das ist ein Aspekt, der absolut nicht zu negieren ist, sondern, wie gesagt, dieser Antisemitismus, und wir kennen es von den Nationalsozialisten her, ist handlungsleitend, sowohl für das iranische Regime als auch für die Hisbollah dann im Besonderen. Ich möchte Ihnen mal, um das ein klein wenig zu belegen, das ist ja immer ganz sinnvoll, mal ein Zitat von Hassan Nasrallah vortragen, wo dieser Antisemitismus noch einmal besonders deutlich wird. Und zwar sagte er 2002, ich zitiere wörtlich, zu den Zeichen und Signalen, die uns in den islamischen Prophezeiungen leitet, gehört, dass dieser Staat Israel eingerichtet wird und dass Allah, der Verherrlichte und Allerhöchste, euch davor bewahren will, bis an die Enden der Welt zu gehen, um sie zu töten. Warum? Sie haben sich an einem Ort versammelt, also in Israel, und dort wird die endgültige und entscheidende Schlacht stattfinden. Zitat Ende. Dieses Ziel findet sich hier also wörtlich wieder. Ich hatte auch angesprochen, dass die Holocaustleugnung von den Leuten der Hisbollah ebenfalls vertreten wird. Das könnte ich jetzt noch ein bisschen fortsetzen, aber heute haben wir ja noch vor, auf bestimmte Beispiele, vor allem hier in Deutschland, zu kommen. Ich wollte Ihnen nur deutlich machen, dass dieses Ziel das ganz Wichtige ist. Und tatsächlich ist die Geschichte des von der Hisbollah ausgehenden globalen Terrorismus, die Hisbollah wird inzwischen von Experten als gefährlichste weltweit agierende Terrororganisation eingeschätzt, dass dieser Terror eben seit den 80er Jahren, und zwar schon sehr früh, in vorderster Linie sich gegen amerikanische Soldaten gerichtet hat und nun wieder vor allem gegen Juden, jüdische Einrichtungen und den Staat Israel. Ich möchte Sie nur an zwei Punkte, an zwei Anschläge erinnern, die eine große Rolle gespielt haben und in gewisser Weise auch noch bis heute spielen, dazu später mehr. 1994 der verheerende Anschlag auf das jüdische Gemeindezentrum Amia in Buenos Aires mit 85 Opfern und mehreren hundert schwer Verletzten, der eindeutig, wie sich alle Experten einig sind, auf das Konto der Hisbollah und ihrer Kader geht, eines verheerenden Anschlages, der übrigens von Europa aus, und es ist ein erster wichtiger Reflexionsgedanke, den wir vielleicht später noch mal ein bisschen aufgreifen sollten, wenn es um Deutschland geht, in der Erinnerung, der, wie gesagt, von Europa aus orchestriert und vorbereitet wurde, und zwar nicht nur von Spanien aus, von Madrid, sondern auch finanziert wurde. Und für einen solchen Terroranschlag sind große finanzielle Anstrengungen dieser barbarischen Organisation notwendig, dass eben dieser Anschlag auch über ein Konto der Deutschen Bank finanziert wurde, so der US-amerikanische Antiterror-Experte Matthew Levitt, der sehr dezidiert und detailliert diese Geldflüsse, die speziell damals für diesen Anschlag notwendig waren, aus seinen Forschungen heraus nachzeichnet. Damit möchte ich schon mal den ersten Hinweis geben, dass wir hier sehr konkret in Deutschland und Europa diese Hisbollah als Problem sehen sollten, als große Herausforderung. Alles, was diese Organisation hier in Deutschland und Europa treibt, dient letztlich der Vorbereitung von Terrorismus, von Krieg, von Gewalt. Die Hisbollah ist ja auch Bündnis und Kriegspartner von Assad in Syrien. Und gerade und sehr aktuell ist sie auch im Libanon aktiv, um mit dazu beizutragen, die zivilen Proteste gegen die derzeitige libanesische Regierung, die ja praktisch von der Hisbollah kontrolliert wird, voranzutreiben. Sie haben vielleicht den ein oder anderen Presseartikel dazu gelesen. Die Hisbollah schickt ihre Milizen auch innerhalb des Libanon, vor allem natürlich in Beirut, auf die Straße, um Oppositionelle, um vor allem diese sehr jungen Menschen, die sich kraftvoll für eine Zivilgesellschaft im Libanon engagieren, um sie mit Gewalt wohlgemerkt in die Schranken zu weisen. Daher haben wir natürlich aus Sicht der Bundesrepublik damit auch ein außenpolitisches Problem. Darauf werde ich dann später nochmal zurückkommen, wenn es um Einschätzungen geht, auch um, wie wir nach wie vor denken, sehr sinnvolle Forderungen an die Adresse bundesdeutscher Außenpolitik konkret zu richten. Die Hisbollah ist also auch, als man manchmal anders hört, nicht ein Stabilisierungsfaktor im Libanon, sondern ein Destabilisierungsfaktor. Und das aus einer ganzen Reihe von Gründen. Stellen Sie sich ein wenig vor, und das war ja die Ursache der Proteste, dass wir im Libanon eine Situation haben, einer extrem hohen Staatsverschuldung. Sie ist im globalen Maßstab die dritthöchste der Welt. Auch das mal sich kurz klar zu machen. Ein Staat, der über seine Eliten, die häufig der Hisbollah nahestehen, in Korruption versinkt, im wortwörtlichen Elend. Vielleicht wissen Sie, dass in der Hauptstadt Beirut ab und zu Stromausfall herrscht. Das heißt, die Stromzuteilung wird dort rationiert regelrecht. Funktioniert dann häufig über diese Generatoren. Das ist auch nicht besonders gesundheitsförderlich. Und man kann schon sagen, dass der Libanon zurzeit tatsächlich in einer schweren ökonomischen Krise ist, die sehr direkt, meine Damen und Herren, mit dem Wirken und Fortwirken, um auch diesen Aspekt zu berühren, der Hisbollah im Libanon zu tun hat. Die Hisbollah betreibt als Staat im Staate im Libanon eine Schattenwirtschaft an der, wenn Sie so wollen, offiziellen Ökonomie vorbei. Und man schätzt, dass die Hisbollah mit ihren ökonomischen Aktivitäten, mit den Einfuhren, die sie illegalerweise übrigens ganz offiziell am libanesischen Zoll vorbeiführt und in das Land bringt, dass diese Schattenökonomie etwa 30% des Bruttoinlandsproduktes des Staates Libanon ausmacht. Mit anderen Worten, die Hisbollah ist nicht nur über ihre politische dominante Macht der Herrschaftsfaktor im Libanon, sondern sie kontrolliert praktisch auch die Ökonomie. Und weil das so ist, gibt es jetzt vor allem von den USA aus seit etwa 12 bis 13 Jahren große Anstrengungen, vor allem die Hisbollah auch zu begreifen, nicht nur als die Terrororganisation, die sie ist, sondern auch als hochkriminelles, hochorganisiertes Netzwerk, das mit allen Mitteln global und weltweit dafür sorgt, dass über Drogen- und Waffengeschäfte wiederum Geld in den Libanon fließt und dort zugunsten einer Organisation oder für die Organisation direkt verwendet wird, die es ihrerseits etwa im Krieg in Syrien einsetzt, die im Libanon, der libanesisch-syrischen Grenze, so möchte ich präzise sagen, kontrolliert die Hisbollah als Organisation große Landstriche und sorgt mit dafür, einen sogenannten Korridor zwischen dem Iran und dem Libanon sozusagen freizukämpfen unter barbarischen Gewalttaten. Man kann das, wenn man möchte und sich dafür interessiert, auch sehr genau wissen oder nachvollziehen. Die Hisbollah ist beteiligt regelrecht an Menschheitsverbrechen, an Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung, an Folterungen, auch auf diesem syrischen Kampfplatz und auch insofern ein äußerst negativer Faktor. Wer also daran interessiert ist, im Ansatz so etwas zu schaffen wie demokratische Fortschritte auch innerhalb des Libanon, sollte in Rechnung stellen, dass die Hisbollah genau ein solcher Akteur ist und nicht ein x-beliebiger zivilgesellschaftlicher oder politischer Partner im Rahmen einer anzustrebenden libanesischen Regierung. Dazu vielleicht später einmal mehr. Vielleicht Und auch das ist ein, finde ich, sehr, sehr wichtiger Punkt, noch die Information dazu, dass die Hisbollah über ihre Kader in Europa, in diesem Fall in Belgien, nach libanesischen Presseberichten auch an dem Schmuggel von Zutaten für das Nervengas Sarin beteiligt gewesen sein soll. Es hat entsprechend in Belgien auch einen Prozess gegeben gegen die Unternehmen, die daran beteiligt waren. Das heißt, Hisbollah ist, und ich wollte es konkret machen, direkt auch an Menschheits- und Kriegsverbrechen in diesem syrischen Krieg beteiligt, indem sie Komponenten liefert, die dort entsprechend gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt werden. Meine Damen und Herren, ich hatte angedeutet, dass es den Vereinigten Staaten und vor allem hier in dem Zusammenhang ihrer DEA, der Drogenbekämpfungsbehörde, angelegen ist. Und da haben sich die Administrationen Trump und Obama überhaupt nicht übrigens voneinander unterschieden. Diese Hisbollah, die aus Sicht der US-Amerikaner auch eine sehr, sehr existenzielle Bedrohung für amerikanisches Leben, amerikanische Soldaten gewesen ist und auch nach wie vor ist, noch vor Al-Qaida war Hisbollah die Terrororganisation, die die meisten US-amerikanischen Soldaten über Terroranschläge ermordet hatte, bis zu dem Anschlag des 11. September. Und eben seit einer geraumen Zeit nimmt die Administration deshalb die Hisbollah in gewisser Weise ganz besonders ins Visier. Warum ist das so wichtig? Weil natürlich in gewisser Weise die Abstimmung zwischen europäischen und US-amerikanischen Sicherheitsbehörden in diesem konkreten Fall der Terrorbekämpfung enorm wichtig ist. Ich hatte Ihnen ja versucht, so ein bisschen die sogenannte Schattenwirtschaft der Hisbollah im Libanon zu beschreiben. Sie müssen sich vorstellen, dass dass die geschmuggelten Werte, das Geld, das eben aus Drogen- und Waffengeschäften stammt, häufig dann der Hisbollah nahestehenden libanesischen Banken zufließt. Diese Banken sind jetzt unter anderem von den USA sanktioniert worden und aufgrund amerikanischen Drucks sind zwei dieser Hisbollah-Banken auch geschlossen worden. Das ist aus meiner Sicht natürlich erst einmal eine gute Nachricht. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht nach wie vor das Problem hätten. Es ist im Augenblick ganz aktuell unter Nahostexperten und Terrorismusexperten sehr umstritten, ob bisher diese Anstrengungen von Europa und den USA, diese Finanzkanäle, die der Terrorfinanzierung dienen, auszutrocknen, ob die Erfolge bisher so weit reichen, dass die Hisbollah tatsächlich in existenzielle Unsicherheit gerät. So möchte ich es mal beschreiben. Das wissen wir einfach nicht ganz genau. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wir bei diesen Anstrengungen auch nicht nachlassen dürfen. Noch immer floriert der Schmuggel nach wie vor. Ein Teil des Beiruter Flughafens wird nur und ausschließlich von der Hisbollah genutzt, um illegal Güter in den Libanon, wie gesagt, am Zoll vorbei einzuführen. All das passiert nach wie vor und das sind Hinweise darauf, dass wir uns nicht damit zufrieden geben dürfen mit dem derzeitigen Status quo, auch nicht hier in der Bundesrepublik, sondern nach wie vor am besten natürlich im Verein auch mit den USA politisch Anstrengungen unternehmen müssen, um diesen, das ist nichts anderes, diesen Sumpf tatsächlich mit einiger Aussicht auf Erfolg trocken zu legen. Zu diesen Maßnahmen komme ich dann etwas später nochmal. Ich hatte Ihnen ja historisch versucht, schon mal anzudeuten, warum Europa und auch die Bundesrepublik mit Verweis auf den Bombenanschlag in Argentinien 1994 in Buenos Aires so ein wichtiger Raum ist. Europa, auch die Bundesrepublik Deutschland, dient bis heute als Operations-, Rückzugs- und Finanzierungsraum der Hisbollah, ganz Europa, klar, es ist nicht nur ein deutsches Problem, es ist übrigens ganz schwerwiegend auch ein französisches Problem. Die Hisbollah ist auch in den Benelux-Ländern aktiv, im Grunde in ganz Europa, aber es gibt eben auch nachweisbar Verbindungen in die Bundesrepublik Deutschland und die sind auch nicht neu, sondern die hat es, seitdem es die Hisbollah gibt, wenn Sie so wollen, auch die iranischen Revolutionsgarden nach der iranischen Revolution immer gegeben. Ich erinnere Sie nur an das Attentat hier in Berlin, das sogenannte Mykonos-Attentat, das von einem Hisbollah-Cheforganisatoren ausgeführt wurde. Das ist der erste Hinweis darauf, dass wir natürlich auch historisch schon immer eine Hisbollah-Bedrohung auch hier innerhalb Deutschlands hatten. Es hat in den letzten Jahren immer wieder Versuche des iranischen Regimes gegeben, sei es über Hisbollah-Kader, sei es über die Revolutionsgarden, die iranischen, die sich manchmal übrigens auch überlappen. Das ist nicht so ungewöhnlich, weil ja diese Terrorismusaktivitäten, wie ich sagte, zentral in Teheran abgestimmt werden, dass also diese Aktivitäten in der auch jüngeren Vergangenheit immer wieder auch die Bundesrepublik Deutschland zum Schauplatz hatten. Vor ein paar Jahren ist bekannt geworden, dass ein pakistanischer Mensch, der für das iranische Regime gearbeitet hat, hier auch in Berlin unter anderem israelische und jüdische Einrichtungen und auch den damaligen DEG-Vorsitzenden Reinhold Robbe mit Anschlagsplänen regelrecht ausspioniert hat. Und ganz aktuell, ich weiß nicht, ob Sie es der Presse eventuell schon entnommen haben, seit dem 20.01., so lange ist es also noch gar nicht her, läuft ein Prozess in Koblenz gegen ein Ehepaar, das für den Iran lange Zeit die Bundeswehr ausspioniert haben soll. Anscheinend sind das sehr belastbare Indizien, sage ich mal. Der Prozessauftakt, der war auch bereits. Das heißt, damit will ich sagen, dass wir auch bis in höchst sensible Sicherheitskreise hier für die Bundesrepublik nach wie vor davon ausgehen müssen, dass es eine iranische Bedrohung gibt, eine Bedrohung des iranischen Regimes, die übrigens, wie die Vergangenheit auch gezeigt hat, nicht nur konkret über Hisbollah-Kader läuft, sondern, um Sie auch mal darauf zu stoßen, weil das einfach wichtig ist aus unserer Sicht, vor allem auch orchestriert wird hier von der iranischen Botschaft in Berlin selber. Ich hatte Ihnen ja vorhin schon mal den Anschlag in Argentinien angedeutet, erzählt. Das ließe sich aber auch für verschiedene andere Anschläge in Europa und Südamerika nachweisen, dass häufig global reisende iranische Diplomaten, die natürlich dann in den entsprechenden Botschaften Zuflucht finden, beteiligt sind an der Planung und Ausführung dieser verheerenden Terroranschläge. Man würde sich also wünschen, um das mal vorauszuschicken, dass auch die Bundesrepublik hier politisch besonders sensibel und wachsam reagiert, was die Aktivitäten hier konkret aus der iranischen Botschaft in Berlin angeht. Das ist so der eine Strang, der wichtig ist, wenn wir uns mit dem Problem Hisbollah in Deutschland befassen. Wir wissen auch, dass in den vergangenen Jahren, gerade weil das iranische Regime jetzt wieder unter verstärktem Druck auch ökonomischer Sanktionen der USA geraten ist, Versuche unternommen werden, das, was da finanziell einfach ausfällt für die Terrorfinanzierung, auf anderen Wegen, auf anderen Ebenen hineingeholt wird. Und dazu dienen dann die schon von mir angedeuteten schwerstkriminellen Machenschaften der Hisbollah als regelrechte kriminelle Vereinigung, als mit Mafia-ähnlichen Strukturen, die über ihre Verbindung zu kolumbianischen Drogenkartellen, wie wir sehr genau nachweisen können, vor allem mit der Hilfe US-amerikanischer Untersuchungen und Experten. Das heißt, mit diesen Verbindungen nach Kolumbien zu den Drogenkartellen ist die Hisbollah in der Lage, einen Drogenschmuggel zu organisieren. Sie müssen sich vorstellen, es läuft dann etwa so, dass man in den USA Gebrauchtwagen kauft, um das mal so konkret zu machen. Die werden dann über kolumbianische Linien mit Drogen befüllt, nach Afrika verschifft. Dann werden diese Gebrauchtwagen zunächst mal weiterverkauft oder in den Libanon geschafft und die Drogen selber landen dann auf dem Markt in Europa. Im Grunde also macht die Hisbollah hier ein doppeltes Geschäft. Sie ist tatsächlich dienstlich und dienlich kolumbianischen Drogenkartellen und zweigt einen Großteil des Gewinnes aus diesem vor allem Kokainhandel in diesem Falle für ihre Terrorismusfinanzierung und Unterstützung ab. Das ist so einer dieser Wege, die wir inzwischen kennen, die auch die deutschen Sicherheits- und Bundesbehörden eben nachvollziehen können. So wurde im Frühjahr 2019 in Brandenburg, nicht weit von hier, eine Autoschieberbande verhaftet, die tatsächlich teure Autos in europäischen Staaten gestohlen hat und über Polen in den Libanon geschafft hat. All das dient am Ende der Finanzierung und der Geldwäsche. Und diese hier in Deutschland übrigens verhafteten polnischen Staatsbürger hatten dann wiederum interessante Connections, Verbindungen zu libanesischen Clans und Großfamilien auch nach Berlin. Vor ungefähr 2 Jahren, so lange ist das noch nicht her, ist auch auf dieser Ebene, auf diesem Feld, ein im Grunde zunächst mal wesentlicher Schlag gegen diese kriminellen Strukturen hier in Europa gelungen, in einer Zusammenarbeit zwischen europäischen und US-amerikanischen Sicherheitsbehörden. Ist ein Ring von kriminellen Hisbollah-Kadern, der über ganz Europa verteilt war, aufgeflogen. Es hat Verhaftungsaktionen gegeben in Deutschland, in Frankreich, in Belgien. Und es endete dann damit, und daher wissen wir inzwischen sehr genau in diesem konkreten Fall, wie die Strukturen funktionieren, mit Anklagen in Frankreich in dem Fall. Das heißt, es hat einen Prozess gegeben in Paris Ende 2018 im Rahmen der sogenannten Operation CEDA, so haben das die Ermittlungsbehörden genannt. Und dort ist Anklage erhoben worden gegen einen libanesischen Geschäftsmann, der in der Zwischenzeit jetzt auch zu 8 Jahren Haft verurteilt wurde. Dort wurde nachgewiesen, dass diese Clan-Strukturen, diese kriminellen Netzwerke hier in Europa funktionieren. Ich sage das jetzt erstmal ganz, ganz abstrakt, mit dem Ziel, den Terror zu finanzieren. Was ist das Interessante und Spannende? Aber vor allem an diesem Beispiel der Operation CEDA. In Paris standen auch 2 deutsche Staatsangehörige vor Gericht. Der eine aus Nordrhein-Westfalen, der andere aus Niedersachsen. Und damit haben wir, wenn Sie jetzt so wollen, sehr plastisch, sehr empirisch, sehr materiell den Beweis, dass die Hisbollah-Strukturen bis weit hinein auch personell in die Bundesrepublik hinein reichen. Dieser dort verurteilte libanesische Mann Nureddin verfügte sehr konkret über Kontakte zur Hisbollah, nicht nur hinein in den Libanon, sondern auch in den Irak. Wir müssen uns also demzufolge fragen, wie konkret sich, und damit komme ich jetzt zur Bundesrepublik, zu scheinbar ausschließlich innenpolitischen Aspekten, die aber, wie gesagt, gar nicht als nur innenpolitische Aspekte zu betrachten sind. Wir gehen ja ohnehin davon aus, dass sich Innen- und Außenpolitik vor allem auch in diesem Fall konkret bedingen. Man kann das heutzutage in mancher Hinsicht dann auch, was Islamismusbekämpfung, auch was Rechtsextremismusbekämpfung übrigens angeht, gar nicht voneinander trennen. Das heißt, wir sollten immer beide politischen Felder in ihrer Wechselwirkung betrachten. In diesem Falle auch sehr konkret. Wie, meine Damen und Herren, ist die Hisbollah in Deutschland konkret aktiv? Und da würde ich Ihnen, weil ich nicht ins Einzelne gehen kann, Ihnen vielleicht 2 oder 3 Dinge empfehlen. Zunächst mal sich die Verfassungsschutzberichte der Länder Bremen und Hamburg, auch Niedersachsen, anzuschauen. Dort wird jeweils länger auch über die Hisbollah berichtet. Und dennoch sind 1 oder 2 Aspekte dabei besonders wichtig, die auch spannenderweise aus der jüngeren Vergangenheit datieren. Die Hisbollah ist in der Bundesrepublik Deutschland unter anderem organisiert über sogenannte Moscheevereine, das heißt Moscheen, die der Hisbollah auch nach Beobachtung unserer eigenen Geheimdienste nahestehen, beziehungsweise letztlich von ihr auch organisiert werden. Ich möchte Ihnen da 1 oder 2 Beispiele nennen, weil das natürlich für eine Debatte hierzulande sehr wichtig ist. Die Hisbollah verfügt über mehrere dieser Zentren, unter anderem über das sogenannte Imam Mahdi Zentrum in Münster. Dort wurde im Jahre 2009 im Sommer ein Video produziert, das auch nach Auskunft und nach Prüfung unserer Sicherheitsbehörden authentisch ist. Dort hieß es im Rahmen einer Predigt, die dort gehalten wurde: Wir sind beschuldigt worden, Terroristen zu sein. Wir sind stolz auf den Terrorismus. Wir gehören zu Khomeini, also dem ersten iranischen Revolutionsführer, und zu Khamenei, dem derzeitigen iranischen Revolutionsführer. Und auch hier sehen Sie eigentlich sehr plastisch und verbal die enge Verbindung, die es hier zwischen Hisbollah-Zentren und dem iranischen Regime in Teheran gibt. Die nicht weit entfernte sogenannte Al-Mustafa-Gemeinschaft in Bremen ist lange Zeit und vermutlich immer noch sehr, sehr wichtig gewesen für die Finanzierung der Hisbollah in der Bundesrepublik Deutschland. Sie ist vor allem aktiv im Spendensammeln vor allem und auch weiterhin nach dem Verbot des sogenannten Waisenkinderprojektes Libanon e.V. Sie wissen vielleicht, vor ein paar Jahren hatte das Bundesinnenministerium noch unter Thomas de Maizière diesen Hisbollah-Spendenverein, so kann man das ja jetzt auch mit Fug und Recht sagen, verboten. Warum das so wichtig ist, darauf komme ich ein bisschen später nochmal zurück. Jedenfalls hat dieses Verbot, war das natürlich, ist das sinnvoll gewesen, ganz klar, aber es hat unter anderem dazu geführt, dass jetzt an die Stelle dieses Vereins, der eben Geld sammelt, die Al-Mustafa-Gemeinschaft in Bremen getreten ist. Das heißt, sie sorgt jetzt mit anderen Vereinen und Moscheegemeinden dafür, dass Geld und Spenden für Hisbollah in Deutschland gesammelt werden. Das zu betrachten und warum das für eine politische Debatte über Forderungen wichtig ist, dazu kommen wir so ein klein bisschen später noch. Wir haben als vielleicht das wichtigste, ja auch Hisbollah-Zentrum in der Bundesrepublik Deutschland, auch nach Auskunft unserer Verfassungsschutzbehörden, vor allem der in Hamburg, zu betrachten, dass eine der wichtigsten schiitisch-islamistischen Zentren, direkt vom iranischen Regime gesteuert, das sogenannte IZH, das Islamische Zentrum in Hamburg ist. Der Hamburger Verfassungsschutz selber beschreibt diesen Verein auf mehreren Seiten und aus meiner Sicht auch sehr gründlich als sogar eines der wichtigsten iranisch-islamistischen Zentren in ganz Europa und auch mit eindeutigen und sehr gut dokumentierten Verbindungen zur Hisbollah selbst. Dieses Zentrum, meine Damen und Herren, das sollte auch politisch nach wie vor und auch in der Folge jetzt vielleicht in den nächsten Wochen besonders im Zentrum unserer politischen Aufmerksamkeit stehen. Sie haben vielleicht ebenfalls aus der Presse erfahren, dass nach Soleimanis Tod dort Feierlichkeiten stattgefunden haben. Die haben zwar auch in Berlin stattgefunden, aber eben auch in Hamburg, in den Räumlichkeiten dieses IZH. Und dass jetzt der Ali Toprak, Vorsitzende der kurdischen Gemeinden in Deutschland, CDU-Mitglied, diesen Moscheeverein strafrechtlich belangen lassen möchte. Ja. Zwar widerspricht es, das kann man, finde ich, auch sehr gut nachvollziehen, weil das Strafgesetzbuch da auch einiges hergibt dazu, sicherlich ganz eklatant dem Gedanken einer Völkerverständigung, einen dahingeschiedenen Terroristen, dem das Blut vieler Unschuldiger an den Händen klebt, in Deutschland abzufeiern. Das IZH, wie gesagt, ist vielleicht eines der wichtigsten Anlaufbecken für den schiitischen Islamismus und für Anhänger der Hisbollah in Deutschland. Diese Moscheevereine, meine Damen und Herren, und auf Berlin komme ich sofort zu sprechen, sind aus verschiedenen Gründen für die Hisbollah von großer und enormer Bedeutung. Das betrifft sicherlich auch und in erster Linie das Spendensammeln. Das betrifft aber im Weiteren und mindestens so entscheidend die Funktion der Propaganda. Sie ist auch für das iranische Regime und damit für alle seiner ihm unterstehenden Einheiten von enormer politischer Bedeutung. Warum? Weil auch in der Bundesrepublik und auch nach Beurteilung unserer eigenen Sicherheitsbehörden aus diesen Moscheevereinen heraus, dieses Video aus Münster hatte ich Ihnen ja kurz mal als Beispiel gezeigt, da gibt es noch mehrere Beispiele, dass diese Propaganda auch dem Ziel dienen soll, Jugendliche für diesen Islamismus, für den islamistischen Terror anzuwerben und zu begeistern. Wir wissen nachweisbar aus empirisch belegbaren Predigten, aus Quellen in diesen Moscheevereinen selbst, dass für diese Imame, diese radikalen Imame dort, die Gewinnung von Jugendlichen zur Anwerbung von enormer Bedeutung ist. Und ich spreche auch nicht einfach von Jugendlichen, sondern da geht es durchaus um die Anwerbung von Kindern. Das heißt, wir haben auch hier innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, finde ich, die Pflicht, diesem Treiben nicht tatenlos zuzusehen, weil es ja auch darum geht, Jugendliche vor dieser Form des Extremismus, dem Islamismus, in letzter Konsequenz auch islamistischem Terrorismus, sie davor zu behüten und zu bewahren, weil wir nicht möchten, dass diejenigen, die hier bei uns leben und mit uns vor allem, Gefahr laufen, radikalisiert zu werden. Warum ist das wirklich so wichtig, meine Damen und Herren? Weil wir aus belastbaren Forschungen und Untersuchungen wissen, dass neben der Radikalisierung über soziale Medien der persönliche Kontakt zu denjenigen, die diese jungen Menschen radikalisieren wollen, mit einem erklärten politischen Ziel, ausgesprochen ausschlagkräftig und wichtig ist. Und deshalb ist diesen radikalen Imamen, die zum Teil übrigens aus dem Libanon hierher kommen, Hisbollah nahe sind und hier predigen, das wissen unsere Behörden, dass diesen Imamen es deshalb so wichtig ist, gerade Kinder und Jugendliche zu gewinnen. Wir haben hier natürlich, finde ich, eine Schutz- und Obhutspflicht. Gerade Jugendlichen und Kindern geht weder Couleur gegenüber und sollten das deshalb nicht nur beobachten, wie es immer so schön heißt, sondern tunlichst unterbinden. Vielleicht ein kleiner Verweis in dem Zusammenhang. Es betrifft zwar den salafistischen Extremismus, aber im Grunde von der Konsequenzlogik her lässt er sich sicher auch auf andere radikale Moscheevereine anwenden. Vor ein paar Tagen hat das Landesamt für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg eine, wie ich finde, sehr lesenswerte Forschungsstudie veröffentlicht, wo sehr genau beschrieben wurde, wie sich junge Salafisten radikalisieren. Und das eben vor allem mit der Conclusio, die bisher noch nicht so weithin verbreitet ist, dass am Ende eines bestimmten Radikalisierungsweges der persönliche Kontakt zu demjenigen, der dafür sorgen soll, dass dieser letzte Schritt zur Tat, nämlich zur radikalen Tat, getan werden soll, über persönliche Kontakte erfolgt. Deshalb, nochmal als Rückschluss, wenn wir uns diese Hisbollah-nahen Moscheevereine ansehen, haben Sie das immer so ein klein wenig mit in der Reflexion. Ich möchte jetzt noch, bevor wir auf politische Konsequenzen zu sprechen kommen, Ihnen ein oder zwei Beispiele hier direkt aus Berlin nennen, weil das am naheliegendsten ist. Vielleicht haben Sie es ja auch der Presse schon entnommen, denn ich finde es manchmal ganz gut, einen kleinen Reminder zu haben. Wir haben hier in Berlin mindestens 2 oder 3 Moscheen, Moscheevereine, wie wir eben auch sagen, die der Hisbollah nachweisbar nahestehen. Und das wissen wir spannenderweise weniger vom Berliner Landesamt für Verfassungsschutz, das sich auf ganzen dürren 7 Zeilen über Hisbollah-Aktivitäten in Berlin auslässt, sondern wir wissen das vor allem aus, wie ich an dieser Stelle auch mal betonen möchte, der sehr engagierten Recherchearbeit von zivilgesellschaftlichen Organisationen. Zum einen, RIAS möchte ich da nennen, gibt auch noch andere, und einer sehr engagierten, wichtigen Funktion der Presse dabei, die eigene Recherchen durchführt, mit eigenen Übersetzern und Dolmetschern anscheinend arbeitet und uns belastbare Erkenntnisse über das liefern, was innerhalb dieser Moscheen, etwa im Rahmen von Predigten, dort passiert. So wissen wir nicht erst seit heute, dass beispielsweise in Neukölln die Al-Irshad oder Al-Qaim, beide Namen kursieren, Moscheevereine in der Flughafenstraße dort existiert. Hier finden wiederholt Hisbollah verherrlichende Veranstaltungen statt. Und wir wissen tatsächlich auch, dass unter anderem Besucher der schiitischen Großfamilien Harur und Balhas dort verkehren. Das ist deshalb nicht unwichtig, weil, wenn wir die sozialen Netzwerke etwa der Familie Harur uns anschauen, finden wir dort sehr eindeutige Bekenntnisse zugunsten der Hisbollah. Dort heißt es zum Beispiel wörtlich: Wir sterben und leben mit ihnen, Nasrallah. Ja? Also auch hier haben wir sehr eindeutige Verbindungen. Im März 2019 wollte der Berliner SPD-Abgeordnete Tom Schreiber von der Senatsinnenverwaltung interessanterweise wissen, inwieweit es denn Erkenntnisse über Verbindungen dieser Neuköllner Moschee und zwischen den Familien Berjawi, Harur und Balas zu Hisbollah gibt. Und die Verwaltung hatte sich dort noch sehr zurückgehalten, denn begründet wurde diese Verweigerung von Auskunft damit, dass der Verwaltung selber, also der Berliner Verwaltung, keine Verfolgungsermächtigung des Bundesinnenministeriums vorliege. Warum das ein wichtiger Aspekt auch tatsächlich ist in der politischen Debatte und Diskussion, darauf würde ich Sie noch in ein paar Minuten vertrösten, wenn wir darauf zu sprechen kommen, was gerade jetzt und aktuell der Sachstand ist und was man sinnvollerweise politisch dort fordern müsste. Wir haben des Weiteren hier in Berlin das Islamische Zentrum Imam Riza in der Reuterstraße in Neukölln. Vor ein paar Wochen hat es ja Meldungen darüber gegeben, dass auch dort Feierlichkeiten stattgefunden hätten nach dem Tode Soleimanis. Dadurch ist diese Moschee ein bisschen stärker als gewöhnlich in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Es hat aber immer wieder auch Berichte über Predigten in dieser Neuköllner Moschee des Inhalts gegeben, dass dort ganz klar für die Hisbollah Werbung gemacht wurde, dass dort ein Prediger namens Erol, so heißt der Mann, damit gedroht hat, dass diejenigen, die etwa mit Zionisten oder US-Amerikanern Geschäfte machen, in der Hölle landen. Und auf seinen Facebook-Profilen sagt dieser gleiche Prediger, das hatte ich Ihnen schon gesagt, dass es ihm besonders wichtig sei, für seine Arbeit Kinder und Jugendliche zu begeistern und anzusprechen. Wir haben es also mit einer tatsächlichen Bedrohungslage dort zu tun. Des Weiteren ist für die Hisbollah Propaganda und Werbung in Deutschland nach wie vor zuständig der Sender Al-Manar, ein Sender, ein Hisbollah-Sender, der von der Hisbollah betrieben wird. Und zwar haben wir zwar in der Bundesrepublik ein, wenn Sie so wollen, auch Betätigungsverbot für diesen Sender vorliegen. Das heißt, an öffentlichen Plätzen oder in Cafés darf man den gar nicht sehen. Aber das löst das Problem leider nur teilweise. Er ist nämlich in der Bundesrepublik nach wie vor auch zu empfangen, und zwar über russische und ägyptische Satelliten. Ja, Problem also mindestens nur halb gelöst. Auch das wäre, finde ich, eine ganz wichtige Aufgabe bundesdeutscher Außenpolitik, sowohl in Russland als auch in Ägypten darauf zu dringen, dass das unterbleibt. Wir können hier sehr gutwillig sein, aber wie Sie leicht erkennen können, handelt es sich beim Terrorismus und auch bei der Propaganda dafür um eine globale Bedrohung, die man im Grunde auch nur global angehen kann. Meine Damen und Herren, ich habe davon gesprochen, dass wir jetzt in einer Situation sind, wo wir, so möchte ich sagen, auf der einen Seite ein paar Fortschritte gemacht haben. Vielleicht erinnern Sie sich, es gab ja im Dezember vergangenen Jahres eine Aufforderung der Regierungsfraktionen aus CDU und SPD, darüber freuen wir uns natürlich, an die Bundesregierung gerichtet, kurz zusammengefasst ein sogenanntes Betätigungsverbot gegen die Hisbollah zu erreichen. Das heißt, wir haben es erfreulicherweise hier an diesem Punkt mit einer parlamentarischen Initiative der Regierungsfraktion zu tun. Es gab konkurrierende Anträge, aber der Antrag eben der Regierungsfraktionen aus CDU und SPD hat sich dann innerhalb des Parlaments entsprechend durchgesetzt, hat eine Mehrheit gefunden und er sagt eben im Wesentlichen, dass es um ein Betätigungsverbot gehen soll. Gleichzeitig wird die Bundesregierung aufgefordert, dafür zu sorgen, dass es eine sogenannte Verfolgungsermächtigung an die Behörden gibt. Und das soll eben konkret bedeuten, dass kriminelle Aktivitäten der Hisbollah auf Grundlage des Paragraphen 129b des Strafgesetzbuches, das ist sozusagen das unter Strafe stellen von Terror, von terroristischen Handlungen, für Werbung, für Terror, 129b ganz genau deshalb, weil das wiederum schließt auch ein, die Möglichkeit, strafbare Handlungen verfolgen zu lassen, die sich auf ausländische Terrororganisationen beziehen. Der Teufel steckt bekanntlich im Detail. Ein Absatz dieses Paragraphen 129b sieht ausdrücklich vor, dass bevor Aktivitäten solcher potenzieller oder tatsächlicher Terroristen hier im Inland verfolgt werden dürfen, es zuvor eine Ermächtigung an den Bundesanwalt dafür gegeben haben muss. Das ist inzwischen von Regierungsseite aus erfolgt. Punkt 1. Auf der Ebene aus meiner Sicht, aus unserer Sicht zunächst einmal sehr gut, sehr erfolgreich. Der zweite Schritt wäre dann, wie gesagt, das hat das Parlament jetzt mehrheitlich ebenfalls beschlossen, eine Art Aufforderung an die Bundesregierung, auch sehr viel konkreter als bisher, über ein Betätigungsverbot, ein sogenanntes, auch Propagandadelikte zu verfolgen. Das ist alles richtig und auch das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wie gesagt, ein Fortschritt auf jeden Fall. Noch aber handelt es sich ja um eine Beschlusslage, einen Beschluss des Parlaments selber, so gut und schön er ist. Was fehlt, ist jetzt das ganz konkrete Handeln der Exekutive logischerweise. Also das, was jetzt die Bundesregierung und ihr eigenes Parlament und, da muss man ja auch mal sagen, interessanterweise die eigene Regierungsfraktionen haben die eigene Regierung jetzt aufgefordert, dort aktiv und tätig zu werden. Nun heißt es, ein Betätigungsverbot, das ist schon richtig und wichtig, um sehr konkret auch Aktivitäten hier der Hisbollah-Kader in Richtung Propaganda, Werbung, durchaus auch finanziellen Aspekten dann unter Strafe zu stellen, wenn das Geldsammeln eben terroristischen Zwecken dient. Und dennoch würde ich dafür plädieren, dass wir uns dem Vereinsrecht nochmal etwas genauer widmen, auch wenn es nicht zu Unrecht heißt, dass man quasi von einem Betätigungsverbot nach Vereinsrecht aus Sicht der Parlamentarier deshalb auch abgesehen hat, weil die Hisbollah ja keine einheitliche Organisation in der Bundesrepublik Deutschland sei und sie deshalb nicht als, wenn Sie so wollen, Gesamtverein zu verbieten sei. Dem möchte ich aber aus unserer Sicht hinzufügen, dass ich es dennoch richtig fände, auch nach dem Vereinsrecht nach wie vor sehr genau sich die Moscheevereine der Hisbollah, von denen ich Ihnen erzählt habe, in jedem Einzelfall anzugucken und ob es nicht doch und gerade nach dem Vereinsrecht Möglichkeiten gibt, auch diese einzelnen Moscheevereine zu verbieten. Ich finde, es liegen durchaus belastbare empirische Kenntnisse, nicht zuletzt unserer eigenen Sicherheitsbehörden vor, die einen solchen Schritt rechtfertigen würden. Denn all diese Aktivitäten, ob ich Ihnen die Beispiele jetzt aus Münster, aus Bremen, aus Hamburg genannt habe, all diese Aktivitäten verstoßen samt und sonders gegen den sogenannten Gedanken der Völkerverständigung. Und der ist auch im Vereinsrecht ein sehr, sehr zentraler Passus. Und genau nach diesem Passus, meine Damen und Herren, ist vor ein paar Jahren vom Bundesinnenministerium her dieses Projekt, von dem ich Ihnen erzählt habe, das Waisenkinderprojekt Libanon, das nichts anderes war als eine Spendenanlage für die Hisbollah, verboten worden. Das ist deshalb wichtig, weil die Anwälte dieses Vereins damals bis hinauf zum Bundesverwaltungsgericht gegen diese Verfügung des Bundesinnenministeriums, eine an sich auch spannende Sache, weil man daran sieht, wie wichtig diesen Leuten auch der juristische Weg und diese Abwehr ist, dass sie bis zum Bundesverwaltungsgericht gegangen sind und dieses Vereinsverbot wieder aufgehoben haben wollten. Und das Bundesverwaltungsgericht hat im Sinne des damaligen Innenministeriums entschieden und diese Verbotsverfügung bestätigt. Warum ist das so wichtig? Weil erst im Sommer letzten Jahres, das ist ein paar Monate her und eminent wichtig für die politische Debatte, das Bundesverfassungsgericht dieses Urteil des Bundesverwaltungsgerichts bestätigt hat. In dem Urteil, meine Damen und Herren, des Bundesverfassungsgerichtes steht wörtlich drin, dass man gerade, wenn es um die Hisbollah geht, nicht davon sprechen kann, dass es um eine Organisation verschiedener Flügel geht. Das war ja eine der Abwehrargumente, die wir häufig in den letzten Jahren gehört haben. Ich darf sagen, ich meine das nicht arrogant, wir als MFFB fordern seit 10 Jahren ein komplettes Verbot der Hisbollah. Das Argument lautete häufig, wie soll das gehen? Das sind verschiedene Flügel. Der politische Flügel beispielsweise, der ist ja auch im Libanon aktiv. Der ist ja Teil der Regierung. Die Verhältnisse im Libanon habe ich Ihnen versucht, ein wenig zu beschreiben. Und erstens, nicht nur Generalsekretär Nasrallah macht gar keinen Hehl daraus, der macht sich lustig darüber, dass es eine solche Unterteilung gäbe und hat mehrfach erklärt, die Hisbollah ist ein Körper, ein Block und alle Aktivitäten, die ein sozialer oder politischer Flügel durchführt, dienen einzig und allein der gesamten Hisbollah und damit natürlich den Terrorzielen. Das ist wichtig. Und das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil diese Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, das eben gesagt hat, eine solche Unterteilung ist illusorisch, auch wenn es um bestimmte Vereine geht, die der Hisbollah nahestehen, ist davon auszugehen, dass dieser Verein sozusagen anteilig Spenden und Arbeit leistet, Propaganda sowieso, für die Ziele einer Terrororganisation. Anderer Meinung kann man auch schlecht sein, aber jetzt haben wir es eben auch höchst richterlich. Und damit will ich sagen, auch die Politik. Unser allerhöchstes deutsches Gericht hat das so entschieden und schwarz auf weiß niedergeschrieben, sodass im Grunde es jetzt überhaupt kein Argument mehr gibt, weiterhin hier von der Exekutive aus betrachtet, vor allem natürlich auf der Bundesebene, weiter gegen die Hisbollah als Organisation im Verbotsmaßstab, möchte ich damit sagen, voranzugehen. Mir ist, und deshalb wiederhole ich das aber an dieser Stelle auch nochmal gerne, nichtsdestoweniger wichtig, dass wir nach wie vor auch vereinsrechtlich prüfen, was es mit den einzelnen unterstützenden Vereinen in Hamburg, in Bremen, in Münster, im Ruhrgebiet etc. auf sich hat. Wie gesagt, auch das Vereinsrecht gäbe ein solches Verbot her. Für mich wird ganz eindeutig in den Predigten, in der Anwerbung junger Menschen, in der Propaganda für eine terroristische Organisation geworben. Und nachdem auch das Bundesverfassungsgericht, gar nicht mal so nebenbei bemerkt, betont hat, dass es schon gegen den Gedanken der Völkerverständigung verstößt, wenn eine solche Organisation zur Vernichtung Israels auffordert, dann müsste das erst recht Anlass dafür sein, für die Politik zu sagen, ja, natürlich widerspricht das einem Gedanken von Völkerverständigung. Es geht ja auch um nichts anderes als um Mordaufrufe. Und da müssen wir alles unterbinden, was das eben behindert und auch verhindert und vor allem auch dafür sorgt, dass junge Menschen dort gar nicht erst sozusagen, so schwierig das vielleicht auf den ersten Blick organisatorisch ist, in die Nähe kommen. Mir ist es auch in der Tat ein Rätsel, weil das andererseits häufig ja auch funktioniert, wie man, wenn man belastbare Erkenntnisse hat, libanesische, in dem Fall ist der Ausdruck auch mal erlaubt, Hassprediger in die Bundesrepublik mit dem Ziel der Propaganda überhaupt einreisen lassen kann, wenn die dann anschließend hier in Berlin ihre Hetzreden in den Vereinen oder anderswo dort halten. Man hat jetzt jüngst ja gehört, dass solche Einreiseverbote auch funktionieren können. Wenn wir an palästinensische Terrororganisationen, konkret die PFLP, denken, unser Innensenator hier war ja kürzlich dort bei der diplomatischen deutschen Vertretung in Ramallah und hat sich nochmal sehr deutlich dafür stark gemacht, künftig zu verhindern, dass man Menschen hier einreisen lässt, ganz klar, die ganz klar mit dem Ziel hierher kommen, für ihre Terrororganisation Propaganda zu betreiben. Wenn das auf dieser Ebene und in diesem sozusagen lokalen Rahmen funktioniert, und wie viel wichtiger ist es eigentlich, wenn wir uns noch einmal klar machen, was das iranische Regime und seine Stellvertreter ist, nämlich die globale Bedrohung, nicht nur, aber vor allem auch für jüdisches Leben innerhalb und außerhalb Israels und für iranische in Deutschland lebende Oppositionelle ohnehin. Auch hier möchte ich mich wiederholen, wir haben auch hier eine Sorgfaltspflicht, wenn Sie so wollen, als Bundesrepublik Deutschland, die alles verhindern muss, was mit den entsprechenden Mitteln, und die gibt es, die liegen auf der Hand, möglich ist, diese Bedrohung für diese Menschen zu verhindern. Diese Menschen sind aus Ländern, aus Regionen gerade vor dem Islamismus, vor islamistischem Terror geflüchtet. Und sie jetzt hier erneut einer Bedrohung auszusetzen über den sozusagen langen Arm dieses barbarischen, verbrecherischen, antihumanen Regimes in Teheran, das ist einfach nicht zu akzeptieren. Ich würde mir also weiterhin wünschen, dass die Exekutive, die Bundesregierung also, dieser Aufforderung ihres eigenen Parlaments nachkommt, diese Schritte eines Betätigungsverbotes auch angeht. Das wäre, und ich gebe das gerne zu, ein großer Erfolg schon. Innerhalb des Bundestagsbeschlusses wird die Hisbollah auch eindeutig als das bezeichnet, was sie ist. Auch dass Mittel auch entsprechend eingeleitet werden sollen. Ich würde mir nur wünschen, dass man genau dieses Medium, dieses Werkzeug noch um das ein oder andere dann ergänzt, um dort ein solches Verbot auch schlagkräftig und auf die ganze Organisation betreffend durchzuführen. Und vielleicht eines noch, weil das ebenfalls wichtig ist. Klar, wir sprechen hier über die Bundesrepublik Deutschland, über diese Parlamentsinitiative, über die Bundesregierung, die ihrerseits auch noch mehr Möglichkeiten hätte, als ein Hisbollah-Verbot im Innern durchzuführen. Sie müsste aus unserer Sicht auch ihre Außenpolitik an entscheidenden Punkten ändern, einem iranischen Regime gegenüber sowieso, ganz grundsätzlich, aber im konkreten Falle auch dahingehend, dass sie beispielsweise ihre Hilfe, ihre Entwicklungs- und Auslandshilfe für eine libanesische Regierung künftig wesentlich abhängiger macht von der Situation dort im Lande selber und auch diese Hilfe an Bedingungen knüpft, die eindeutig zu definieren sind als im Sinne einer oder gekoppelt sind als Bedingung an eine Demokratisierung innerhalb des Libanon selbst und eine eindeutige Unterstützung auch wäre für diese libanesische zivile Bewegung, die sich sehr wohl, meine Damen und Herren, und zurzeit auch gegen Hisbollah-Strukturen im Libanon richtet, wie das auch für andere Schauplätze im Mittleren Osten gilt. Ich möchte Sie vielleicht noch darauf hinweisen, dass wir als Middle Freedom Forum Berlin auch ein Policy Paper zu dieser gesamten Thematik veröffentlicht haben. Das ist auf unserer Website herunterzuladen. Dort heißt es 10 Argumente für ein Hisbollah-Verbot. Das finden Sie direkt auf unserer Internetseite auf www.mideastfreedomforum.org. Dort finden Sie auch noch einmal eine Zusammenstellung all der Argumente, die vielleicht auch für Sie ganz nützlich sein könnten, wenn Sie dieses Thema Hisbollah und die Bedrohung, die davon ausgeht, für die Bundesrepublik und darüber hinaus reflektieren. Und ich möchte Ihnen ohnehin unsere Homepage nochmal empfehlen. Wir haben ja verschiedene Themen, die wir politisch bearbeiten, unter anderem auch ein Projekt, das sich mit dem Israel-Bild in palästinensischen Schulbüchern befasst. Wir haben eine eigene wissenschaftliche Broschüre dazu verfasst, die ich Ihnen sehr ans Herz legen möchte. Auch da sind Anstrengungen vonnöten. Und vielleicht zum Schluss eine kleine Werbung in eigener Sache. Ich bin Verfasser einer Broschüre zur israelischen Gründungsgeschichte 1948. Die können Sie am Ausgang dort ganz umsonst mitnehmen. Und jetzt freue ich mich auf Ihre Fragen.